Wenn man weiß, dass man mit der Predigt dran ist, dann geht einem natürlich manches durch den Kopf. Die Bibel ist sehr dick und umfangreich, man könnte über vieles sprechen und es ist immer wieder eine Herausforderung, im Gebet und Nachdenken herauszufinden, was ist jetzt dran? Ich hatte zum Beispiel ernstlich erwogen, über Johannes den Täufer zu sprechen heute Morgen und über die Messias-Erwartung in Israel der damaligen Zeit. Aber als ich dann heute vor einer Woche oben durch die Sonntagsschulräume ging, da habe ich die Inspiration bekommen für die heutige Predigt. Ich bin vor einer Woche raufgegangen, nicht weil ich die Predigt von Wolfgang Kaiber nicht hätte hören wollen, ich hätte sie sehr gerne gehört, sondern mir lag es einfach am Herzen, einmal wieder oben zu schauen, was dort geschieht, was dort abläuft, und man sieht das doch dann vor Ort viel besser, als wenn man es nur berichtet bekommt. Ja, es war eine große Freude, dort viele Kinder und eine Reihe engagierter Mitarbeiter zu sehen, so wie sie auch jetzt wieder dort oben in den Räumen die Kinder unterrichten im Wort Gottes. Und darum lasst uns jetzt heute Morgen einen Abschnitt im Matthäus-Evangelium lesen, Matthäus Kapitel 18, die Verse 1 bis 14, Matthäus 18, ich werde ganz besonders auf den letzten Vers dann eingehen, aber wir wollen den ganzen Zusammenhang hören. Gottes Wort ist ohnehin immer das Wichtigste, was hier gesagt wird. Matthäus 18, von Vers 1 ab. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf. Wenn aber jemand einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt der Verführungen wegen, denn es ist notwendig, dass Verführungen kommen, doch wehe dem Menschen, durch den die Verführung kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anlass zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben einzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben einzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu retten. Was meint ihr? Wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses als über die 99, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Lass mich in dem ersten Teil heute Morgen etwas sagen über das Kind in unserer Gesellschaft. Wir alle sind Kinder unserer Zeit. Die meisten von uns sind Kinder der Nachkriegs- und Aufbauzeit, die dann immer mehr in die Wohlstands- und Konsumgesellschaft einmündete. Wenn ich mal ganz grob die Entwicklung der letzten Jahrzehnte aufzeigen darf. Es gab vor etwa 30 Jahren die sogenannte 68er-Generation. Es war eine linke Generation, damals APO, außerparlamentarische Opposition, Rudi Dutschke und dergleichen. man nennt diese Generation, die damals Kinder waren und Jugendliche, die skeptische Generation. Sie waren kritisch gegen alles. Sie waren revolutionär. Man trug Hemden mit Che Guevara und anderen Konterfeis. Es waren die Kinder von Marx und Coca-Cola. 30 Jahre später hat Marx keine Chance mehr gegen Coca-Cola und die anderen Konsumartikel. Die 70er-Generation, die dann darauf folgte, nennt man die angepasste Generation. Verunsichert durch hohe Arbeitslosigkeit damals und Weltenergiekrisen und all diese Dinge, diese Generation verzichtete auf den Hippie-Look ihrer Vorgänger und passte sich eben schon viel mehr wieder dem bürgerlichen Leben an. Die angepasste Generation. Dann kamen die 80er-Jahre. Die nennt der Entwicklungspsychologe Günther Henning die verwöhnte Generation. Es ging über Null Bock, No Future hin zu Karrieretypen. Die Einstellung, ich will alles und zwar sofort, griff um sich. Die verwöhnte Generation der 80er Jahre. Und jetzt sind wir in den 90ern. Und diese Generation nennt man die Luxusgeneration. Eine Generation, die in Wohlstand und Überfluss aufgewachsen ist und nicht mehr gelernt hat, Lasten zu tragen. Ist mal ganz grob gesagt, das sind nicht meine Worte, das ist von Günther Henning aus seinem Buch. Und ich glaube aber, dass er die Tendenz richtig erfasst und beschrieben hat. Tatsache ist auf jeden Fall, dass unsere Kinder heute ungeheuren Einflüssen ausgesetzt sind. Und wir tun gut daran, dass wir uns als Eltern oder Einzelne auch, die schon Großeltern sind, oder auch als Betroffene noch, als Kinder oder Jugendliche, dass wir uns diese Dinge einmal bewusst machen. Ich frage jetzt einmal, welchen gesellschaftlichen Einflüssen sind unsere Kinder heute ausgesetzt? Da ist zunächst einmal die Reizflut des Konsums. Zunächst durch die Werbung. Die Werbepsychologie weckt ganz bewusst Bedürfnisse beim Kind. Ich studiere das immer, wenn unsere Kinder mal so eine Lego-Packung geschenkt bekommen. Da ist dann genau schon wieder der Katalog dabei, damit die Kinder den Katalog studieren und dann werden schon wieder die nächsten Wünsche geweckt. Und ich habe es auch bei unserem Benjamin studiert. Er hat sich gar nicht lange gefreut über das, was er da kriegte, weil er im Katalog schon wieder die nächsten Dinge sah. Und schon wieder fragte, wann kriegt er vielleicht das nächste Lego-Geschenk. Es wird auch geweckt, die Reizflut des Konsums durch die Schulkameraden. Das Ansehen in der Gruppe steigt mit dem Besitz gewisser Markenkonsumartikel. Es muss eine bestimmte Sorte Jeans sein. Es müssen bestimmte Turnschuhe sein. Das andere zählt nicht. Und es wird teilweise auch geweckt durch die Eltern. Sie leben den Kindern oft die Konsumhaltung vor, weil sofort wieder der neueste CD-Player angeschafft werden muss und immer die neueste Damenmode oder auch Herrenmode und so weiter, immer das Neueste, was gerade eben up-to-date ist. Die Reizflut des Konsums. Dann sind unsere Kinder ausgesetzt den, wie nie zuvor, den visuellen Medien. In den USA verbringen Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr durchschnittlich 21.000 Stunden vor dem Bildschirm und haben dann übrigens in dieser Zeit mehr als 10.000 Morde gesehen. Glaubt ihr, dass das ohne Folgen bleiben wird in der Seele von Kindern? Zum Vergleich, in dieser Zeit saßen sie nur 12.000 Stunden in der Schule, aber 21.000 vor dem Fernseher. Ich will jetzt keine Diskussion entfachen, Fernsehen ja oder nein. Ich will nur betonen, dass zu häufiges und unreflektiertes Fernsehen bei Kindern mit Sicherheit negative Folgen haben wird. Zum Beispiel Reizüberflutung, Überforderung, Betäubung, Abstumpfung, verflachtes Denken, verringerte Erlebnisfähigkeit, Wertverschiebungen und sicher noch vieles mehr. Als dritten Faktor, der gesellschaftlich auf unsere Kinder wirkt, möchte ich nennen Verkümmerung der emotionalen Beziehungen in Schule und Familie. Untersuchungen zeigen ganz klar, dass das Gefühlsleben bei vielen Kindern verkümmert ist. Eltern und Erzieher verstehen es heute manchmal nicht mehr, das Emotionale im Kind zu wecken und zu steuern. Vielleicht seid ihr auch schon in Familien gekommen, wo ihr vielleicht sehr schnell gemerkt habt, hier fehlt die emotionale Wärme. Hier geht alles sehr kalt und nüchtern, ja manchmal sogar technisch zu. Wir merken auch als Eltern sehr schnell, wenn unsere Kinder zu wenig bewusste Zuwendung und konzentrierte Aufmerksamkeit bekommen haben. Das meine ich nicht, dass sie so nebenher laufen, der Vater liest die Zeitung und ja, mach mal und so weiter, sondern konzentrierte Aufmerksamkeit. Wir sagen dann, wenn wir das bei unseren Kindern feststellen, der emotionale Tank ist leer. Der sollte eigentlich nie leer werden. Es ist schade, wenn das so weit kommt, aber in unserer Welt passiert das halt. Dann merkt man, der emotionale Tank ist leer. Und dann ist aber höchste Eisenbahn, dass man den Kindern wieder wirkliche Zuwendung gibt, konzentrierte Aufmerksamkeit. Ich wollte damit nicht sagen, dass wir immer warten sollen, bis der Tank leer ist und dann geben wir wieder so ein bisschen, füllen wir so ein paar Liter nach. Ja, das meine ich nicht. Es sollte eigentlich gar nicht dahin kommen. Dann sind die Kinder ausgesetzt einem großen Leistungsdruck in der Schule. Das waren wir vielleicht auch schon und die Älteren, aber das hat sich, denke ich, gesteigert heute. Kinder, die die geforderte Leistung in der Schule nicht bringen können, erfahren in der Regel wenig Hilfe. Bestätigung als ein wichtiges seelisches Grundbedürfnis bleibt aus. Minderwertigkeitsgefühle und Depressionen können auftreten. Und es kann noch schlimmer kommen. Kinder, die in Elternhaus und Schule nicht bestätigt und ermutigt werden, versuchen dann manchmal ihre Bestätigung durch kriminelle Handlungen und Ähnliches zu erhalten. Das ist ein ganz logischer Mechanismus. Ein Kind sucht und braucht Bestätigung. Wenn es sie auf dem normalen Wege nicht bekommt, holt es sich das auf anderem Wege. Da muss ich noch nennen, als gesellschaftlichen Einfluss auf unsere Kinder, systematische Erziehung zur Emanzipation. Seitdem sich das linke Spektrum der sogenannten Frankfurter Schule vor etwa 30 Jahren gezielt der Lehrerberufe angenommen hat, heißt die Parole in den Schulen weit verbreitet Konfliktpädagogik. Isabella nickt, ja. Sie hat das studieren müssen in den letzten Jahren. Konfliktpädagogik. Das heißt nichts anderes als eine planmäßige Erziehung zum Ungehorsam gegen Eltern und Vorgesetzte sowie radikale Einschärfung gleichmachender Emanzipation. Buben müssen in vielen Schulen stricken und kochen lernen, während Mädchen mit Metall und Maschinen umgehen müssen. Hier läuft ein systematisches Umerziehungsprogramm, ähnlich wie es der babylonische König damals mit Daniel und seinen Freunden durchziehen wollte, nachzulesen in Daniel 1. Dieter Felden schreibt in seinem Buch »Wer erzieht unsere Kinder?« Das oberste Ziel der Schule heute ist die Erziehung zur Emanzipation. Die Schüler sollen erkennen, in welchen Abhängigkeiten sie im Elternhaus und in der Schule leben. Sie sollen durchschauen, wie und von wem sie in ihrem Denken und Handeln bestimmt werden. Sie sollen kritisch alle Autoritäten hinterfragen und schließlich die Fähigkeit erwerben, sich selbst bestimmen und verwirklichen zu können. Zitat Ende. Damit dieses Programm der Emanzipation gelingt, wird jegliche Autorität prinzipiell als etwas Böses hingestellt. Autorität in Elternhaus und Schule und Gesellschaft ist böse. In der Theorie dieser linken Frankfurter Schule, die aber viele Lehrer beeinflusst hat, viele Erzieher. Nicht alle, ja, aber viele. Sechstens, fehlende Leitbilder. Kinder brauchen gute Leitbilder. Fehlen sie, verfallen Kinder und Jugendliche automatisch negativen Leitbildern. Ich weiß nicht, ob Arnold Schwarzenegger, Lothar Matthäus und Michael Jackson da so geeignet sind. Ich kenne die Leute persönlich nicht, aber ich frage mich, ob das die Leitbilder einer Generation sein können. Aber Tatsache ist, dass diese und ähnliche Leute in Umfragen von Teenagern und Jugendlichen am meisten genannt werden? Was haben wir da von der Bibel entgegenzusetzen? Was haben wir für wunderbare Leitbilder in der Bibel von Männern, die wirklich Männer waren, von Frauen, die wirklich Frauen waren? Da könnten wir viel entgegensetzen. Ja, wir fragten in diesem Teil, welchen gesellschaftlichen Einflüssen sind unsere Kinder heute ausgesetzt? Ich habe bestimmt nicht alles jetzt aufzählen können, aber diese 6 Bereiche, die ich genannt habe, denke ich, sind sehr wesentlich. Nun eine weitere Frage: Was sind die Auswirkungen, wenn Kinder den eben aufgeführten Einflüssen ausgeliefert sind? Wie wirkt sich das aus? Ich will jetzt nicht wieder eine lange Aufzählung machen, deswegen nenne ich nur 2 Punkte, die mir allerdings eminent wichtig erscheinen als Auswirkungen. Bei vielen Kindern und Jugendlichen ist heute ein starkes Wunsch, sofort Befriedigungsbedürfnis zu beobachten. Die Wünsche müssen sofort befriedigt werden. Kinder sind immer mehr vom Lustprinzip geprägt. Was sie wünschen, müssen sie haben, und zwar möglichst rasch und ohne großen Aufwand. Die Spannung von Wunschentstehung bis zur Wunscherfüllung kann kaum noch ausgehalten werden. Diese Mentalität wird allerdings hauptsächlich im Elternhaus gezüchtet. In der Überflussgesellschaft werden Wünsche kaum noch versagt. Viele Eltern sind durch die antiautoritäre Welle zutiefst verunsichert, und weil die meisten von ihnen dem Rat gottloser Psychologen und Soziologen mehr vertrauen als der gesunden Lehre der Heiligen Schrift, sind sie einer Verwöhnungspädagogik zum Opfer gefallen. Darf ich das nochmal sagen? Eine Verwöhnungspädagogik. Ihr Lieben, darf ich an dieser Stelle ein paar ganz ernste Gedanken einfügen? Die Bibel lehrt uns, dass wir unsere Kinder nicht verwöhnen sollen, sondern dass wir sie belastbar machen sollen. Die Bibel sagt, gut ist es für den Mann, wenn er das Joch, in Klammern, das angemessene Joch, in seiner Jugend trägt. Kinder müssen lernen, in Kindheit und Jugend ein angepasstes Joch zu tragen, damit sie belastbar für das Leben gemacht werden. Wenn wir unsere Kinder verwöhnen, werden sie lebensuntüchtig. Solche Kinder wachsen mit einem tiefen Gefühl der Unsicherheit auf, und nicht selten flüchten sie später in Alkohol und Drogen und andere Dinge. Ein paar Jahre Strenge hätten ihnen vielleicht den Rest ihres Lebens ganz bestimmt einfacher gemacht. Ein paar Jahre Strenge in der Kindheit, und sie wären für den Rest ihres Lebens belastbarer gewesen und lebenstüchtiger. Wenn ich von Strenge spreche, meine ich immer im ausgewogenen Verhältnis von Liebe, von Zuwendung, von Geborgenheit, aber auch Grenzen und Strenge. Solche Kinder, die verwöhnt wurden, entfernen sich später auch leicht von ihren Eltern, und sie entfremden sich sogar. Die Eltern dachten, sie würden die Kinder mit Liebe auf Dauer gewinnen, mit nur Liebe, wenn sie niemals bestrafen zum Beispiel. Aber das Gegenteil ist oft der Fall. Verwöhnte Kinder spucken ihren Eltern später auf den Kopf. Wir haben Beispiele in der Bibel. Ich glaube, die Bibel nennt ganz bewusst das Beispiel von Eli, dem Priester, der seine Söhne nach der Methode erzog, nicht doch meine Söhne, nicht doch meine Söhne, und sie dann doch gewähren ließ. Fehlende Disziplin, strenge Konsequenz bei Eli. Und ihr wisst, wie sich das ausgewirkt hat. Gott raffte diese Söhne hinweg, sie waren ruchlose Männer. Nachzulesen in 1. Samuel 2. Und meine Frau hat mich heute noch auf eine Stelle in den Sprüchen aufmerksam gemacht. Wenn ihr die mal gerade mit aufschlagen wollt, die Sprüche sagen sehr viel zum Thema Erziehung. Das ist biblische Pädagogik in den Sprüchen. In Sprüche 29, Vers 21 ist eine Aussage, die ist jetzt nicht direkt auf Kindererziehung bezogen. Sprüche 29, Vers 21, aber da erkennen wir das Prinzip, den Grundsatz. Wenn einer seinen Sklaven von Jugend auf verhätschelt oder verwöhnt, so wird er zuletzt rebellisch. Haben wir es verstanden? Das Prinzip, was hier zugrunde liegt, Verwöhnung und Verhätschelung, das führt am Ende zu Rebellion. Sprüche 29, Vers 21. Der zweite Punkt, den ich als Auswirkung sehe, lautet: Kinder, die zu Hause nicht für ungehorsam bestraft werden, entwickeln auch gegen andere Autoritäten Rebellion. Vielleicht zuerst gegen Lehrer, dann gegen Vorgesetzte, gegen Behörden, am Ende gegen den Staat, unter Umständen aber auch gegen verantwortliche Leiter der Gemeinde und, was am schlimmsten ist, gegen Gott selbst, der die Quelle aller wirklichen Autorität ist. Rebellion gegen Gott. Das Ergebnis ist eine negative Grundeinstellung zu Bibel und Glauben. William MacDonald schreibt in einer Andacht: Eltern, die dem Eigenwillen ihres Kindes nicht frühzeitig durch angemessene Strafen Einhalt gebieten, angemessene Strafen, erschweren es ihrem Kind, den Weg zur Errettung zu finden. Denn zur Bekehrung gehört die Aufgabe des Eigenwillens, der gegen Gottes Herrschaft aufbegehrt. Und Susanna Wesley, eine Mutter von 19 leiblichen Kindern, darunter John und Charles Wesley, die im 18. Jahrhundert England und die ganze anglosächsische Welt auf den Kopf gestellt haben, im positiven Sinne. Da, wo sie gewirkt haben, mussten die Gasthäuser schließen. John Wesley und Charles Wesley, ihre Mutter Susanna Wesley, sagt: Eltern, die sich bemühen, den Eigenwillen ihres Kindes zu unterdrücken, arbeiten mit Gott zusammen an der Errettung ihres Kindes. Doch Eltern, die ihre Sprösslinge gewähren lassen, tun damit die Arbeit des Teufels, machen die Religion undurchführbar, die Errettung unerreichbar und tun alles, um ihr Kind mit Leib und Seele für immer zu verdammen. Das sind Worte einer Mutter von 19 Kindern. Ich weiß, das ist ein ganz heikles Thema. Ich will auch ganz bestimmt niemand in seine Erziehungspraxis dreinreden. Das müssen die unter euch, die in der Erziehung stehen, der eigenen oder fremder Kinder, die müssen selbst vor Gott ihren Weg finden. Aber ich möchte das einfach mit aller Deutlichkeit sagen: Wir haben auch mit unseren beiden Kindern genug zu tun. Ich weiß, dass man immer zuerst vor der eigenen Tür kehren muss. Kann es sein, dass wir uns hier von der biblischen Linie entfernt haben in unserem Jahrhundert? Muss mich da selber fragen. Meine Frau ist manchmal konsequenter als ich. Aber wenn es so wäre, dass wir uns da entfernt haben oder sogar weit entfernt haben, dann darf es doch unter keinen Umständen so bleiben. Ich möchte die Eltern unter uns oder auch die Alleinerziehenden oder die Großeltern, wen auch immer, bitten: Redet über diese Botschaft, redet über diesen Vortrag heute Nachmittag oder heute Abend, und wo es sein muss, lasst ganz praktische Konsequenzen folgen. Und damit komme ich zu dem zweiten Teil heute Morgen, der mir noch viel wichtiger ist, denn wir stellen jetzt die Frage: Was setzen wir dagegen? Wir haben jetzt die Entwicklungen gesehen, die in unserer Gesellschaft laufen, die wir nicht aufhalten können. Aber die Frage ist: Was setzen wir in unserem Bereich, im Elternhaus und auch hier in der Gemeinde, dagegen? Als Christen. Ich bin überzeugt, dass wir gegensteuern können, dass wir Mittel und Wege haben. Ich sagte bereits, dass wir mit Gottes Hilfe versuchen sollten, zu Hause eine Atmosphäre der Wärme und Geborgenheit zu schaffen. Und das ist nicht nur die Aufgabe der Mutter, sondern auch des Vaters. Das häusliche Miteinander soll von Liebe, von Offenheit und Rücksicht geprägt sein. Aber auch klar abgesteckte Grenzen und Strafe bei deren Überschreitung gehören dazu. Hier sind vor allem wir Väter gefragt als Haupt der Ehe und der Familie. Ich musste denken, als damals die Brunnen der Tiefe aufbrachen, da war Noah mit seiner Familie in der Arche vollkommen geborgen. Wie viel mehr brauchen wir heute, wo die geistlichen Brunnen der Tiefe ihre antichristliche Flut verströmen, den Schutzcharakter einer betenden Familie. Einer Familie, wo Christus im Mittelpunkt ist, wo gebetet wird, wo Gottes Wort seinen Platz hat, wo noch Andachten zumindest gelesen werden, wenn nicht gehalten, dann aber gelesen werden, und wo wirklich betende und gute Atmosphäre ist. Noch unsere Gemeinde soll ein Stück weit Arche sein für uns alle, besonders aber für unsere Kinder. Die christliche Gemeinde will den Erziehungsauftrag der Eltern unterstützen. Das Wesentliche muss im Elternhaus geschehen. Auch dann, wenn die Mutter alleinerziehend ist, auch dann, wenn nur ein Elternteil gläubig ist, das Wesentliche der Erziehung muss im Elternhaus geschehen. Aber die Gemeinde will unterstützen. Und genau an der Stelle liegt die große Bedeutung der Kinder- und Jugendarbeit einer Gemeinde. Eminent wichtig. Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich war, als ich letzten Sonntag da oben durch die Gruppen ging. In dem einen Raum hörten die 7- bis 8-Jährigen die Geschichte von Ananias und Sapphira. 16 Kinder hörten diese Geschichte. In dem anderen waren die 4- bis 6-Jährigen um die Susanne geschart und hörten von Ruth und Boas. Und im vorderen Raum bei den Großen wurde richtig Bibelarbeit gemacht über Texte aus dem ersten Buch Samuel. Jetzt auch wieder. Die Kinder haben ihre Bibel auf dem Tisch, die schlagen die Stellen auf, sie arbeiten selbst mit der Bibel. Das ist doch etwas Großartiges. Das ist es, was wir wollen. Zu Hause und in der Gemeinde sollen die Kinder Gottes Wort liebgewinnen. Gesunde Gottesfurcht soll in ihre jungen Herzen gepflanzt werden. Und sie sollen den Herrn Jesus kennenlernen, damit sie so früh wie möglich den Bund mit ihm festmachen. Dazu soll natürlich auch die Wegfindergruppe dienen. Der Teentreff, der total geniale Teentreff am Freitagabend, am Montagabend. Und dann aber auch der junge Erwachsenenkreis, der nächstes Jahr beginnen soll. Das alles soll zusammenwirken. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn eine evangelistische Kinderstunde beginnen könnte nächstes Jahr. Gespräche dafür sind schon im Gang. Und wenn wir vielleicht auch nächstes Jahr zum ersten Mal eine richtige Kinderwoche haben könnten mit einem ausgebildeten, von Gott beschenkten Kindermissionar. Ich denke da schon an jemanden, aber vielleicht können wir da noch drüber reden. Das wäre ein Ziel für nächstes Jahr, mal eine richtige, gute, missionarische Kinderwoche. Wir glauben an echte Kinderbekehrungen. Glaubst du das auch? Dass es echte Kinderbekehrungen gibt? Wir waren auf der KFG-Konferenz und einige waren in der Gruppe bei Friedbert Godelius, dem alten KIB-Haudegen. Ja? Der Fred war auch da in der Gruppe und er sagte, 86% aller Bekehrungen geschehen bis zum 14. Lebensjahr. Stellt euch das mal vor, wie wichtig Kinderarbeit ist. 86%. Die bekehren sich nicht unbedingt bei Kinderwochen und so weiter. Auch im Elternhaus kann das ja passieren. Das ist ja das Schönste, wenn Kinder kommen zu den Eltern und sagen, wir möchten den Herrn Jesus in unser Herz aufnehmen. Wisst ihr, das Herz eines Kindes ist wie Wachs. Alles hinterlässt seinen Abdruck. Junge Kinderseelen sind so aufnahmefähig für das Göttliche. Darum sollten sie im Elternhaus einen fröhlichen, persönlichen Umgang mit Jesus und mit der Bibel erleben. Martin Luther hat einmal gesagt, eine Kinderseele ist wie ein Fass, das man füllt. Es riecht immer nach dem ersten Inhalt, der hineingetan ist, und man muss ihm große Pein antun, es ausräuchern und ausschwefeln, wenn man den ersten Geruch herausbringen will. Das merkt man, ob im Fass zuerst Essig drin war oder Bier oder, ja, das kriegt man schwer wieder raus. Wie er sagt, das muss man dann ausräuchern und ausschwefeln. Aber jetzt ist die Frage an uns Eltern, welchen Geruch, welche Prägung bekommen unsere Kinder zu Hause und hier in der Gemeinde mit in ihr Leben? Glaub mir, wir werden ihnen nichts vormachen können. Sie werden es herausfinden, was uns wirklich wichtig ist. Sie werden es erkennen, ob Jesus Christus wirklich unser Leben ist oder ob es doch der Beruf oder die Karriere das Hobby oder gar das Geld ist. Sie werden es uns abspüren, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Aber wenn Sie das in unseren Elternhäusern sehen und auch hier in der Gemeinde, einen echten, einen fröhlichen und ernsten Umgang zugleich mit Jesus, das wird auf Sie Eindruck machen, ganz gewiss. Und darum lasst uns doch, das will ich zum Schluss noch sagen, die Kinder unter uns noch wichtiger nehmen. Ich glaube, wir sollten sie alle noch wichtiger nehmen. Es ist nicht der Wille unseres Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Auch Kinder können schon verloren gehen. Aber es ist nicht der Wille unseres Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. Jesus sagte, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht zu mir zu kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Nicht automatisch, weil sie Kinder sind, sondern deswegen, weil auch sie das Evangelium hören sollen und annehmen sollen. Das ist der Auftrag an uns, Kinderarbeit zu tun. Arbeit an den Kindern. Braucht es noch mehr Motivation für den Dienst an den Kindern? Ich möchte denen, die den Dienst an unseren Kindern hier in der Gemeinde tun, in irgendeiner Weise von ganzem Herzen Danke sagen heute Morgen. Es ist nicht immer ein leichter Dienst. Es erfordert viel Vorbereitung. Wenn Leute, die im Beruf stehen, abends zu Hause sitzen und Sonntagsschulstunden vorbereiten, das ist ein Opfer. Es ist ein Dienst. Aber Gott wird ihn reichlich lohnen. Wenn mal im Himmel Kinder da sind, die sagen, bei dem Onkel so und so oder der Tante so und so in der Kinderstunde und in der Sonntagsschule und in der Wegfindergruppe und so weiter, da habe ich den Herrn Jesus gefunden. Und ich möchte auch anderen Mut machen, sich in der Kinderarbeit zu engagieren. Wer noch keine Aufgabe hat, aber in der Richtung auch eine Gabe hat und das wirklich ernst nimmt, der darf sich da gerne melden. Und wir brauchen immer wieder Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit. Uns allen möchte ich noch ans Herz legen, dass wir vielleicht noch viel ernstlicher und öfter für unsere Kinder beten. Sie sollten in jeder Gebetsstunde das Hauptthema sein, eines der Hauptthemen, unsere Kinder. Es kam einmal ein Mann zu Armin Mauerhofer in der Schweiz und sagte, ich habe immer so starke Rückenschmerzen und kann oft nachts nicht schlafen, dann nehme ich die Liste aus der Bibel, auf die ich die Namen vieler Kinder geschrieben habe. Es sind inzwischen über 60 geworden. Und diese Namen bete ich in den Nächten immer wieder durch. Auch ohne schlaflose Nächte sollten wir eine Liste haben in unserer Bibel mit den Namen von einigen Kindern. Das wäre doch großartig. Dann schreibt nämlich Armin Mauerhofer weiter, darum geht es doch, eine betende Gemeinde hinter die Kinder zu bringen. Stellt euch einmal vor, wie es wäre, wenn wir Kinder hätten, für die jeden Tag 10 Personen beteten. Kinder sind doch vielen Gefahren ausgesetzt, wir haben es gehört im ersten Teil. Und wir brauchen eine betende Gemeinde hinter der Arbeit an den Kindern. Darf ich das auch uns allen, mir und uns allen aufs Herz legen, dass wir noch intensiver für unsere Kinder beten. Und wir, denen Kinder in der Familie anvertraut sind, wir wollen auch unsere Verantwortung noch ernster nehmen und noch inbrünstiger flehen um die Seelen unserer Nachkommen, damit wir einmal vor dem Thron Gottes sagen können, wie der Prophet Jesaja, siehe, hier bin ich und die Kinder, die du mir gegeben hast. Es gibt für Eltern nichts Größeres, nichts Schöneres, als wenn wir das erleben dürfen, dass sie einmal mit uns vor Gottes Thron stehen werden. Lasst uns über dem, was wir gehört haben, jetzt zusammen beten. Wir wollen aufstehen zum Gebet. Herr, unser Gott und Vater, wir danken dir, dass dein Wort auch so viel Aussagen macht über die Kinder. Da steht geschrieben, dass Kinder eine Gabe Gottes sind, eine Gabe von dir. Dafür wollen wir dir danken, für jedes Kind, das du uns anvertraut hast, in den Familien und auch hier in der Gemeinde. Wir wollen es bewusst als Gabe von dir sehen, auch als Aufgabe, in die du uns darstellst. Herr, wir wollen uns auch heute Morgen vor dir beugen, wo wir diese Gabe oder Aufgabe zu gering eingeschätzt haben, wo wir versäumt haben, wo wir vernachlässigt haben. Herr, wir alle sind schuldig geworden an diesem Punkt. Und wir bitten dich, dass wir wieder ganz neu den Blick für die Kinder bekommen, dass Kinder nicht hier so nebenher laufen, weder in der Familie noch in der Gemeinde, dass Kinder ganz, ganz wichtig genommen werden. Herr, schenk uns neu den Blick, den du gehabt hast für die Kinder, auch den du gehabt hast, als du hier über diese Erde gingst, Herr Jesus. Wir bitten dich, lass uns Kinder ganz, ganz wichtig nehmen. Lass sie hier in der Gemeinde die frohe Botschaft hören, auch jetzt oben in der Sonntagsschule. Lass wieder Saat in ihre Herzen gelegt worden sein, die eines Tages aufgehen darf zu deiner Ehre und wirklich zur Frucht wird. Wir bitten dich, segne alle, die in der Kinder- und Jugendarbeit mitarbeiten. Gib ihnen die Freude, die Kraft. Schenk ihnen die Herzen der Kinder, Zugang zu den Herzen. Schenk, dass da auch wirkliche Freundschaften entstehen und wachsen. Und lass uns erleben, dass sich Kinder schon früh bekehren und ihr junges Leben dir weihen und deine Zeugen werden in dieser Welt. Vater im Himmel, bitte segne uns neu mit unseren Kindern in den Familien und auch hier in der Gemeinde. Amen.